Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 81. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wusstest du, dass es gut sein kann, dass dein nächster Arztbesuch bereits von einer künstlichen Intelligenz begleitet wird, ohne dass du es überhaupt merkst? Vielleicht hat eine KI schon im Hintergrund deine Röntgenbilder analysiert, einen ersten Befund vorgeschlagen oder sogar während des Gesprächs automatisch die Dokumentation übernommen. Was nach Zukunft klingt, ist in vielen Kliniken und Praxen bereits Realität. Zumindest in Ansätzen. Aber was kann KI wirklich? Wo erleichtert sie den Alltag von Ärztinnen und Ärzten? Und wo liegen noch Hürden, sei es bei der Technik, den Daten oder der Akzeptanz? In dieser Folge sprechen wir über das Potenzial und die Praxis von KI im Gesundheitswesen. Über smarte Anwendungen, echte Gamechanger, skeptische Blicke und darüber, wie Technologie und Menschlichkeit in der Medizin zusammenspielen können.
Experte der Woche.
Dafür habe ich heute Jan Beger zu Gast. Er ist als KI-Botschafter bei GE Healthcare tätig, einem weltweit führenden Unternehmen für Medizintechnik, digitale Gesundheitslösungen und pharmazeutische Diagnostik. Seit vielen Jahren engagiert er sich für den praktischen Einsatz von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen. Für ihn ist KI eine Schlüsseltechnologie, um medizinische Versorgung effizienter, präziser und besser zugänglich zu machen. In seiner Rolle setzt er sich dafür ein, KI-Verständnis zu fördern, komplexe Technologien so aufzuarbeiten, dass sie für unterschiedlichste Zielgruppen nachvollziehbar und anwendbar werden. Jan, schön, dass wir uns sehen und du dir Zeit nimmst, dich mit mir zu unterhalten. Du bist seit über 20 Jahren im Bereich medizinische Informatik und KI unterwegs. Wie hat deine Reise da begonnen?
Ja, Hadi, vielen Dank zunächst einmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein heute Morgen. Wie hat das angefangen? Ich war einige Jahre bei der Bundeswehr und habe da bei der Digitalisierung unterstützt, im Bereich des Sanitätsdienstes, und habe da eigentlich so das Interesse und die Liebe zur digitalen Medizin kennengelernt. Ja, da ging es um Themen, wie können wir in Auslandseinsätzen beispielsweise Patienten mit unseren Experten im Inland connecten im Bereich der Radiologie, der Dermatologie und so weiter. Und im Anschluss daran habe ich dann ein kleines US-based Machine Learning Startup im Bereich Gesundheitswesen, bin da hinzugekommen und habe da ein paar Jahre in dem Bereich agiert. Bin immer noch der Meinung, die Technologie damals, ja, traditionelles Machine Learning, hat sehr gut funktioniert im Bereich Prostata und Brust-MRT waren wir aktiv. Der Markt war schlichtweg nicht reif im Jahr 2007. Und deswegen hat das damals businessseitig nicht ganz so gut funktioniert. Ja, und damit ist wirklich das Interesse und die Liebe gewachsen, da was zu tun. Und dann ist es natürlich so, und es geht wahrscheinlich auch vielen von uns so in dem Bereich Gesundheit, die Medizin ist ja was ganz Persönliches. Ja, betrifft uns alle, betrifft all unsere Familien. Die meisten haben irgendwelche Erfahrungen gemacht im selbst oder im Familienumkreis. Und man sieht da ganz, ganz häufig, wo die Baustellen sind, wie sich das Gesundheitswesen verändern muss, was sich verändern muss, damit das am Ende des Tages für den Patienten und die entsprechenden Outcomes besser wird. Und damit ist das Interesse eigentlich noch mehr gewachsen über die letzten Jahre. Mein Vater war an Prostatakrebs erkrankt, der relativ spät erkannt wurde. Und in dieser Patientenreise habe ich auch für mich so festgestellt, das ist ein Bereich, hier müssen wir was tun, so geht's zukünftig nicht weiter. Wir haben ja ganz, ganz viele Probleme im Gesundheitswesen, die wir vielleicht auch noch besprechen wollen, warum da KI Sinn macht. Aber das war so der Beginn, wo mein Interesse geboren wurde, mich in dem Bereich zu engagieren.
Bevor wir auf das Thema kommen, wo KI am meisten Sinn macht, möchte ich dich fragen, wie schätzt du den aktuellen Stand der KI-Anwendung in der Medizin ein? Also quasi, wo kommen wir her oder wie ist der aktuelle Stand und wohin geht's?
Ja, wir sehen gerade im Bereich der generativen KI in den letzten 2-3 Jahren schon einen Uptake im Sinne von Adoption. Ja, da ist viel passiert. Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass das Gesundheitswesen gerade im Vergleich zu anderen Industrien in der Gesamtheit der digitalen Transformation immer noch weit hinterherhängt. Ja, in Deutschland vielleicht noch mehr als in anderen Ländern, wie wir das wissen. Und ich glaube, da müssen noch viele, viele Grundlagen geschaffen werden, dass wir KI breitflächig nutzen können. Und da spreche ich über Themen wie Interoperabilität ist sicherlich noch ein ganz großes Thema, was in irgendeiner Art und Weise verbessert und gelöst werden muss.
Was heißt das genau? Also, weil es hören ja auch quasi medizinische Laien zu.
Ja.
Was meinst du damit genau?
Ja, ich erkläre das vielleicht ganz allgemein. Wir wollen ja mit der künstlichen Intelligenz in der Regel dahin, dass wir, wenn wir das im Gesundheitswesen applizieren, zum einen Patienten unterstützen oder eben auch Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Ja, und da geht es ganz, ganz häufig darum, wie können wir so repetitive, sich wiederholende Aufgaben, Aufgaben, die auch nicht so spannend sind, ja, vielleicht an die KI auslagern und dann entsprechend deren Output nutzen, um Patientenergebnisse zu verbessern. Und hier ist es so, dass gerade in den letzten Jahren die Technologie der künstlichen Intelligenz sich ja deutlich verbessert hat und wir heute von sogenannter multimodaler KI sprechen. Mhm. Ja, das bedeutet, KI kann eben ganz verschiedene Datentypen analysieren und dafür müssen wir eben die Grundlagen schaffen, dass das technisch schlichtweg möglich ist. Ja, heute ist es ja so, dass in einem Krankenhaus oftmals ganz, ganz viele verschiedene IT-Systeme verwendet werden, wo diese Daten in verschiedenen Silos liegen, ja, und da eben quasi an ein holistisches Patientenbild zu gelangen, das KI dann entsprechend auswerten kann, das ist eine Herausforderung für sich und ich glaube, das ist eine der größeren im Bereich Interoperabilität, die wir dringend lösen müssen in den nächsten Jahren.
Gibt es denn schon KI-Anwendungen, die heute medizinischem Personal das Leben erleichtern?
Ich denke schon, ja, es gibt da in allen Bereichen ganz, ganz viele Ansätze und Lösungen. Wenn wir uns anschauen, was zum Beispiel an KI-Lösungen eine CE-Zertifizierung zum Beispiel haben oder in den USA eine FDA-Clearance, ja, so KI-enabled medical devices. Hier gibt es einen Großteil dieser Lösungen natürlich im Bereich der Radiologie, ja, die ja in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, möchte man jetzt sagen, schon federführend ist im Bereich der KI-Forschung, aber eben auch der Implementierung. Ich würde jetzt sagen, 75% der mit KI ausgestatteten medizinischen Geräte sind heute im Bereich der Radiologie verhaftet. Mhm. Aber ich muss vielleicht dazu sagen, dass in den letzten Jahren hier Radiologie so federführend war, weil wir hier in der Regel von Computer Vision sprechen, ja, ein bestimmter Machine Learning Ansatz, der relativ einfach zu machen ist. Ja, die Komplexität, die Schwierigkeit steigt sehr schnell, wenn wir eben über multimodale KI sprechen. Das, was jetzt in den nächsten Jahren wirklich das spannende Thema wird, womit wir viel, viel genauere und individuellere Auswertungen fahren können. Aber zurück zu deiner Frage. Ja, natürlich. Es gibt in allen Bereichen, wenn ich vielleicht einmal in der Radiologie bleibe, gibt es in allen Bereichen, end-to-end im gesamten Workflow Lösungen, die unterstützen. Das beginnt dabei, die Patientenkommunikation zu unterstützen, die Terminplanung zu unterstützen. Das geht dann weiter dahin, dass KI heute in vielen dieser medizinischen Bildgebungsgeräte steckt. Ja, Deep Learning, wobei die Scanzeiten reduziert werden, die Bildqualität verbessert werden. Wir haben heute in Ultraschallgeräten beispielsweise auch künstliche Intelligenz, die dem Mitarbeiter hilft, wenn man weniger erfahren ist, eben mit Real-Time-Scan-Guidance sicherzustellen, dass ich sehe, wie ich mein Ultraschallgerät am Patientenkörper zu bewegen habe, damit ich zu klinisch auswertbaren Bildern bekomme. Und das geht dann weiter, ja. Befundunterstützung, sogenanntes Decision Support, dass der Radiologe beispielsweise nicht mit einem leeren Blatt Papier anfangen muss, den Befund zu erstellen, wenn er sich die Bilder anschaut. Heute unterstützt da auch schon KI, um entsprechend einen Vorbefund zu erstellen, der dann entsprechend nur noch überarbeitet werden muss. Und am Ende auch Kommunikation mit dem Zuweiser, Kommunikation mit dem Patienten kann heute auch KI-gestützt funktionieren. Das vielleicht nur als Beispiel in der Radiologie, aber das ist auch in großen Teilen heute in anderen Fachbereichen auch schon so möglich.
Ja, man fragt sich ja immer, ist die KI besser als der Mensch?
Ja.
Wie siehst du das?
Das ist eine gute Frage. Ja, wenn wir uns im Bereich der Wissenschaft und bestimmte wissenschaftliche Arbeiten anschauen, ja, da ist jetzt in den letzten Monaten viel passiert. Wie gut ist KI hinsichtlich der Accuracy im Bereich medizinische Fragestellungen? Ja, und hier wurden ganz, ganz oft bestimmte Standard-Fragebögen genutzt, ja, die KI auswertet. Und da hat man gesehen, dass diese Large Language Models heute schon mitunter deutlich über den menschlichen Resultaten sind. Aber man muss natürlich dazu sagen, das sind keine Real-World-Anwendungen. Ja? Und ich glaube, es ist noch ein ganzer Weg, dass die KI an das Niveau eines menschlichen Experten in einem Real-World-Setting herankommt.
Hm. Was meinst du, wie wird sich die Medizin verändern, wenn die KI quasi als Co-Pilot mitbehandelt und quasi neben dem Arzt oder Ärztin bei der Entscheidungsfindung mithilft?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir Lösungen so entwickeln, dass auf der einen Seite die Patienten informierter in ihre eigene Patientenreise hineingehen und ein bisschen level the playing field. Das heißt, dass ich zwischen dem Arzt, dem Patienten da eben einen gewissen Wissensausgleich erreiche. Und das Zweite ist natürlich, wie können wir, wie ich das schon erwähnt hatte, Gesundheitsfachkräfte dahingehend unterstützen, dass hier einfach grundlegende Arbeit abgenommen wird. Ja, und wir müssen dahin zurück, dass eben dieser menschliche Aspekt in der Medizin, das Zwischenmenschliche zwischen Ärztin und Patient wieder mehr in den Vordergrund rückt. Das haben wir in den letzten 15 bis 20 Jahren der digitalen Transformation irgendwie verloren, irgendwie kaputt gemacht, indem wir diesen Monitor zwischen diese beiden Personen gesetzt haben und das Keyboard und die Maus. Und heute ist es ja oft so im Arzt-Patienten-Gespräch, dass die Ärztin vor dem Bildschirm sitzt, da bestimmte Informationen während dieses Gesprächs in die Patientenakte eingibt, bestimmte Informationen herausliest. Und diese Fokussierung auf diesen Monitor hat es irgendwie, macht es schwer, da diesen Human Touch, wie ich das immer nenne, zu sehen im Gesundheitswesen. Ich glaube, dahin müssen wir zurück. Und wenn wir darüber hinaus uns noch überlegen, welche großen globalen Probleme wir haben grundsätzlich im Gesundheitswesen, Fachkräftemangel, Qualität der Gesundheitsversorgung, Zugang zur Gesundheitsversorgung, Kosten und so weiter. Da bin ich der Meinung, dass wir so viel wie möglich sinnvolle Technologie in unsere Gesundheitssysteme einbringen müssen, um die Gesundheitssysteme für die Zukunft zu wappnen.
Bei dem Beispiel, was du erwähnt hast mit dem Arzt und dem Monitor, es gibt ja hervorragende Software mittlerweile oder KI, Ambient Scribe-Lösungen, wo die KI quasi mithört und dann quasi das Protokoll erstellt von dem Gespräch, was ja eine unglaubliche Arbeitserleichterung ist.
Ja, genau. Ne? Zum einen das Protokoll erstellt, zum zweiten eben auch auf bestimmte spezifische Fragen, die vielleicht der Arzt in diesem Patiententermin hat, reagieren kann in natürlicher Sprache und dann die Patientenakte im Prinzip interaktiv macht. Ja, das ist die Idee. Wie kann ich in natürlicher Sprache mit meiner Patientenakte, mit meiner Patientenhistorie agieren?
Ja. Du hast das Thema auch Zwischenmenschlichkeit erwähnt oder Menschlichkeit, Empathie und Kommunikation. Da gibt es ja verschiedene Lager, die diskutiert werden. Die eine Seite sagt, die KI kann niemals den Menschen ersetzen und niemals Empathie zeigen. Auf der anderen Seite hat man Experimente mit Chatbots gemacht, bei denen Menschen mit dem Chatbot kommuniziert haben. Und in dem Experiment war die KI oder der Chatbot empathischer in der Wirkung auf die Teilnehmer, als der Mensch es war.
Das ist richtig. Ich weiß auch, auf welche Studie du hier hinweist. Zum einen bin ich der Meinung, dass sich beides nicht unbedingt ausschließt. Es gibt ja Situationen, in denen wir vielleicht als Patient oder als Familie eines Patienten in einer schwierigen Zeit, ich denke jetzt hier an Krebspatienten beispielsweise, wenn man in einer emotional schwierigen Zeit ist, dass man jemanden zum Sprechen braucht, aber in dem Moment eben niemand da ist, mit dem man sprechen kann. Ja, da ist vielleicht so ein Chatbot, der entsprechend für so etwas designt und trainiert wurde, genau das richtige Hilfsmittel. Ja, am Ende des Tages sollten wir aber, wenn es natürlich in der Medizin, Arzt-Patienten-Kontakt darum geht, sollten wir natürlich den Arzt und das medizinische Personal entlasten. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir da hinkommen, dass wir den Stress reduzieren, dass da Empathie auch besser und wieder in den Fokus rückt.
Ja, was meinst du, bei welchen Krankheiten kann die KI uns noch helfen? Also was mir bekannt ist bislang ist, es gibt KI, die unterstützt in der Radiologie, die Prostata-MRTs quasi automatisiert auswertet oder bei Darmspiegelungen, wo Polypen quasi mit einem Kästchen markiert werden und hervorgehoben werden, damit der quasi der untersuchende Gastroenterologe den Polypen auch nicht übersieht oder den leichter findet. Oder es gibt auch eine Studie, wo man bei Alzheimer-Patienten Sprachmuster aufgezeichnet hat und da die Vorhersagekraft sehr hoch ist bezüglich einer Alzheimer-Krankheitsentwicklung. Was meinst du, wo sehen wir noch Anwendungen?
Ich glaube, wir werden zukünftig, ja, das wird in bestimmten Bereichen länger dauern, in anderen kürzer, aber wir werden in allen Bereichen der Medizin KI ja, wird da Einfluss finden, ganzheitlich. Ja, also in jedem Fachgebiet, in jedem Bereich, in jedem Schritt eines Workflows werden wir zukünftig KI unterstützt sein. Und ein gutes Beispiel sind Lösungen im Bereich Screening. Ja, was wir hier zum Beispiel sehen, ist auch eine ganz spannende Entwicklung hin zu einer sogenannten autonomen KI. Ja, und damit will ich niemanden erschrecken, aber die Idee ist hier, wie können wir zum Beispiel im Mammographie-Screening, wo ich meine in der Regel 90% der Fälle normal sind, also alles ist in Ordnung, no findings. Das ist ja trotz alledem heute ein massiver Arbeitsaufwand für Radiologen, das entsprechend zu befunden und da durchzugehen. Ja, und wenn wir hier eine unterstützende KI einbringen, ja, und da gibt es auch Studien, die das belegen, dass das mitunter sinnvoll sein wird zukünftig, die dann diese ganz klar negativen Ergebnisse oder Untersuchungen herausfiltert und diese dann automatisiert befundet. Und all die Fälle, die so Edge-Cases sind, ja, wo es nicht ganz klar ist oder die ganz klar ein Finding haben, diese werden dann in der radiologischen Befundliste bestehen bleiben. Aber alles, was normal ist, wird entsprechend herausgefiltert und automatisiert behandelt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannender Fall im Bereich Mammographie-Screening, im Bereich ja von diesen Untersuchungen, wo wirklich die Masse sind. Ja, Röntgen-Thorax beispielsweise ist auch so ein Bereich, wo wir sicherlich mit solchen ja, autonomen Systemen in Zukunft da einen großen Mehrwert schaffen können.
Ja, also was auch gespannt ist, ich habe, das habe ich auch öffentlich gemacht, eine CT-Koronarangiografie gemacht, weil ich es eigentlich wissen wollte. Und da hat eine KI quasi meine Herzkranzgefäße wie an der Schnur aufgezeigt. Also quasi, das ist ja alles sehr verästelt, aber hat das wie eine Linie dargestellt und konnte da Softplug detektieren, was man ja so mit dem bloßen Auge nicht sieht. Also von daher, das ist schon eine große Errungenschaft. Die Frage, die sich aber stellt, ist, was machen wir mit KI-Fehldiagnosen? Wer ist am Ende verantwortlich?
Ja, absolut. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Eine Gefahr, die ich sehe, ist, dass wir, ja, und da muss man aktiv gegenarbeiten, ist dieses ganze Thema De-Skilling. Ja, das ist ein Risiko, dass wir hier Know-how verlieren über die Zeit, wenn wir uns zu sehr auf die KI verlassen. Ja, und ich glaube, da muss man, wie gesagt, aktiv gegensteuern und ja, kritisch hinterfragen und kritisch schauen, was da entsprechend als Output generiert wurde. Und ich glaube, das ist mitunter ein ganz neuer Skill, den wir entwickeln müssen zukünftig. Und zu deiner Frage am Ende des Tages, Stand heute, ist es zumindest so, dass in den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, der Diagnostiker letztlich ja hier rechtlich angreifbar ist. Denn am Ende des Tages, ja, an meinen Beispielen, setzt der Radiologe immer noch die Unterschrift und ist verantwortlich für den Befund. Und ich meine, dass vielleicht zukünftig, wenn wir tatsächlich auf eine breite Nutzung von KI hinarbeiten möchten, sollte man vielleicht dieses System überarbeiten. Ja, und sollte man schauen, wie kommen wir zu einer geteilten Verantwortlichkeit, was auch immer das genau heißt in Zukunft.
Lass uns gemeinsam 10 Jahre in die Zukunft schauen. Was meinst du, wie sieht der Klinikalltag im Jahr 2035 aus? Was wird normal für uns sein und was wird uns noch vor Herausforderungen stellen?
Ja, also ich glaube, die rein technisch, rein technologisch das, was wir heute sehen, ja, und vielleicht nochmal für ein bisschen Kontext, wenn wir uns damit beschäftigen, wie sich KI aktuell weiterentwickelt, hat man ja mitunter den Eindruck, dass jede Woche ein Major Breakthrough passiert aktuell. Ja? Auch wenn das vielleicht in den letzten 2, 3, 4 Monaten ein bisschen langsamer geworden ist, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt anfängt, Lösungen zu entwickeln, ja, Produkte zu entwickeln, und diese implementieren möchte, das braucht gerade im Gesundheitswesen ja eine gewisse Zeit. Ja, wir wissen, dass wenn wir zum Beispiel ja, traditionelle KI-Lösungen entwickeln, ist das ja immer ein sehr komplexer und langwieriger Prozess. Ich muss zunächst einmal definieren, welches Problem ich lösen möchte, muss dann meine Daten entsprechend akquirieren, muss dann mein Modell bauen, testen, validieren, brauche dann regulatorische Clearance. Und dieser gesamte Prozess dauert ja, ja, ich sage jetzt mal 2 Jahre vielleicht im Durchschnitt. Und danach starte ich mit meinem nächsten Projekt, für mein nächstes Produkt, so möchte ich es einmal nennen. Und vielleicht aus den Erfahrungen dieser ersten 2 Jahre komme ich dann zu Improvements und brauche dann vielleicht 18 Monate im zweiten Projekt. Aber der Ablauf ist genau der gleiche. Das Spannende jetzt, die haben mit diesen neuen Generation, dieser sogenannten Foundation-Modelle, ist, dass wir nicht unbedingt wieder von Scratch beginnen müssen. Ja, sondern wir können dann, wenn wir einen Datenpool haben, das Modell feintunen, ja, auf einen bestimmten neuen Use Case. Und ich bin der Meinung, dass uns das als Industrie erlaubt, ja, vielleicht 5-mal schneller KI zu entwickeln, als wir das bis heute machen konnten. Und und dann natürlich auch multimodal. Und deswegen bin ich tatsächlich der Meinung, in 10 Jahren, zumindest in Ländern, wo man eben sehr proaktiv, ja, das Gesundheitswesen verändern möchte, wo die Rahmenbedingungen vielleicht auch besser sind als in Deutschland, da werden wir schon ein deutlich anderes Gesundheitssystem sehen als heute. Da bin ich mir sehr sicher. Und ich bin der Meinung, dass wirklich alle Bereiche davon profitieren werden, wenn man natürlich, ja, wie gesagt, diese Themen wie, wer ist am Ende des Tages verantwortlich? Was machen wir mit Datenschutz und so weiter? Ja, wenn diese Themen gelöst sind, denke ich, wird es in allen Bereichen deutliche Mehrwerte geben.
An welche Länder denkst du, wenn du sagst, die einfacher sind oder ein bisschen fortschrittlicher sind im Vergleich zu Deutschland?
Ja, ein gutes Beispiel, ich glaube, was wir alle kennen in Europa, ist ja Estland. Ja, da passiert ja sehr viel. Das ist immer ein schönes Schaufenster, wie die Zukunft aussehen kann. Singapur, ob man das jetzt als Blueprint für Deutschland nehmen möchte, weiß ich nicht. In den USA passiert auch sehr viel in dem Bereich zurzeit. Also da gibt es schon Länder, wo man ja nicht unbedingt sich was abschauen, aber wo man hinschauen sollte, wo die Reise hingeht und hingehen kann. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass wir bei uns dieses Thema, ja, Datenschutz, was ja sehr hoch aufgehängt ist und absolut wichtig ist im Gesundheitswesen, aber anders einsortieren für uns selbst. Ja, wir wissen beide, dass, ja, wenn es um soziale Medien geht, beispielsweise nahezu jeder, ja, alles frei mit der Außenwelt teilt, sei es WhatsApp, Familien, Kinderfotos und so weiter. Und sobald es aber um Themen wie die Patientenakte geht, ja, ist das Erste, was jedem in den Kopf springt, Datenschutz und Datenschutzbedenken. Und ich glaube, da müssen wir uns neu kalibrieren und überlegen, was ja wichtig ist und die Mehrwerte deutlich herausstellen, um da einfach in der Zukunft schneller voranzukommen. Wenn Datenschutz, wie gesagt, absolut wichtig, aber wenn das immer das Thema ist, was uns ausbremst, bringt uns das am Ende des Tages für das, was man erreichen möchte, damit mit dieser Technologie nicht wirklich weiter.
Ja. Um nochmal bei dem Zukunftsbild in 10 Jahren zu bleiben und das ein bisschen bildlicher zu machen, glaubst du, dass uns Roboter begrüßen werden, wenn wir in die Klinik kommen? Werden wir mit Monitoren kommunizieren oder wird das eher auf der menschlichen Seite bleiben und im Hintergrund läuft eine KI, die alle Prozesse vereinfacht?
Ich würde mir Zweiteres vorstellen und wünschen. Mhm. Ich glaube, wie schon erwähnt, im Gesundheitswesen ist dieser menschliche Aspekt wichtiger als, meiner Meinung nach, wichtiger als wenn ich mich mit meinem Konto bei meiner Bank beschäftige. Da kann gern alles voll digital über das Smartphone und so weiter funktionieren. Aber Gesundheit und das Gesundheitswesen ist sowas Persönliches. Ich glaube, da hat jeder Interesse dran, dass ich da mit einem menschlichen Experten zu tun habe, der optimalerweise natürlich von KI in jeglicher Art und Weise unterstützt wird, um bessere Ergebnisse zu erzielen, um schneller zu sein. Aber der menschliche Aspekt ist absolut relevant aus dem Grund, dein zweites Zukunftsbild klingt für mich deutlich, deutlich interessanter.
Für mich auch. Letzte Frage zum Schluss. Welche 3 Tipps möchtest du unseren Hörern mitgeben zum Umgang mit KI, vor allem im Gesundheitswesen oder KI generell?
Das eine ist, es sollte sich aus meiner Sicht jeder jetzt mit diesem Thema beschäftigen. Ja, ob man im Gesundheitswesen tätig ist oder auch nicht, ja, ob man Patient ist, jeder sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Jeder sollte sich Zeit nehmen und diese Large Language Modelle, die es ja in einer gewissen Fülle heute schon gibt, ja, die auch oftmals frei verfügbar sind und nutzbar sind, einfach ausprobieren und schauen und für sich selbst herausfinden, welchen Mehrwert kann mir das selbst bieten, ja, in meinem privaten Umfeld, in meinem beruflichen Umfeld und sich einfach damit beschäftigen, was damit möglich ist. Ich glaube, diese Grundlagen sind dringend notwendig. Das Zweite ist, vielleicht auch an deine Hörerschaft, wenn es hier Studenten gibt beispielsweise oder Experten im Bereich KI, Data Science, die in langweiligen Industrien tätig sind wie Gaming, Banking, ja, Aviation, und Interesse haben, wirklich einen Impact zu machen, da rufe ich auf, sich das Gesundheitswesen anzuschauen. Denn hier, wie gesagt, sind wir erst am Anfang. Hier ist großes Potenzial. Wir haben hier wichtige Aufgaben, wie gesagt, das Gesundheitswesen für die Zukunft zu wappnen. Und wenn es in der Hörerschaft solche Experten gibt, dann ja, bitte ich darum, sich wirklich einmal die Medizin, das Gesundheitswesen anzuschauen, ob und wenn Interesse besteht, sich da entsprechend einzubringen.
Super. Jan, vielen Dank für deine Zeit und den spannenden Austausch. Bin sehr gespannt, wie die Reise weitergeht.
Vielen Dank.
Die Fakten der Folge.
Wir haben gehört, KI im Gesundheitswesen hat viel Potenzial, aber es besteht Nachholbedarf. Die Medizin hängt bei der digitalen Transformation hinterher, besonders in Deutschland. Dabei kann KI so große Fortschritte bringen wie etwa in der Radiologie. Damit sie breiter wirkt, braucht es technische Grundlagen wie Interoperabilität und einheitliche Datenschnittstellen. KI soll auch in diesem Zuge Ärzte und Pflegekräfte bei Routineaufgaben entlasten, zum Beispiel durch Spracherkennung oder automatische Dokumentation. Ziel ist mehr Zeit für das Menschliche, echte Arzt-Patienten-Kommunikation, Empathie und Vertrauen. Und ein weiteres Takeaway. KI wird schneller, smarter und umfassender. In Zukunft wird KI in nahezu jedem Fachbereich integriert sein, von der Vorsorge bis zur Therapie, inklusive autonomer Systeme zur Vorselektion von Normalbefunden. Alle, Fachkräfte, Patienten, Entwickler, sollten sich deswegen mehr mit KI beschäftigen. Die Ergebnisse von KI müssen nämlich kritisch geprüft werden können, um Kompetenzverluste zu vermeiden. Rechtlich bleibt der Mensch aktuell verantwortlich. Langfristig braucht es neue Modelle geteilter Verantwortung. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber nicht abschalten, es kommt ja noch mal ein Random Reminder. Hat euch diese Episode gefallen? Dann abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Oder schreibt uns direkt an podcast@ceremtech.de. Ich freue mich auf deine Fragen.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Elektrolyte ist nicht nur für Sportler gut. Auch ohne schweißtreibendes Training verliert dein Körper täglich Elektrolyte, besonders bei Low-Carb-Ernährung, hohem Stress oder Koffeinkonsum. Typische Folgen, Müdigkeit, Kopfdruck, Schwindel oder Muskelzucken. Ein Glas Wasser am Morgen mit einer Prise hochwertigem Salz wie Steinsalz, optional ergänzt mit einem Magnesiumcitrat oder Kalium, bringt dein System ins Gleichgewicht, unterstützt die Nervenfunktion und kann sofort Energie liefern. Natürlich kannst du dir auch Elektrolytpräparate aus der Apotheke, dem Sportbereich oder speziellen Keto-Shops kaufen. Diese sind oft besser dosiert. Achte dabei nur darauf, dass sie ohne Zuckerzusatz sind. Besonders hilfreich ist das Ganze übrigens an heißen Tagen, bei einer Keto-Ernährung oder nach einem unruhigen Schlaf. Also mein Random Reminder diese Woche, Elektrolyte sind nicht nur für Sportler gut. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von CeramTech, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@ceramtech.de.